Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen heute über Potenziale und Herausforderungen beim Einsatz von externen Arbeitskräften. Mit mir dabei ist wie immer die Heike Andrischak. Hallo Heike.
Hallo Michael.
Ja, wir sprechen heute über externe Arbeitskräfte. Das kenne ich so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich mal bei Projekten mitgearbeitet habe, irgendwie über Werkverträge oder andere Sachen. Aber da gibt es ja noch wirklich viele weitere Möglichkeiten. Darüber wollen wir heute sprechen. Und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen, Heike.
Genau, als Gast heute mit dabei ist der Simon Leppler, der Vice President Sales ist bei der Firma Magnit. Und die Firma Magnit beschäftigt sich mit der Digitalisierung des Themas externe Arbeitskräfte, insbesondere wie man das gut managen kann, so dass man wirklich hinterher auch von einem integrierten Workforce Management sprechen kann. Er selbst hat quasi sich mit dem Thema und auch mit der Branche quasi von der Pike auf auseinandergesetzt. Aber ich glaube, jetzt sagt er selber noch ein bisschen was zu seiner Person. Hallo, Herr Lepple.
Ja, vielen Dank, Frau Andrischak. Hallo, Herr Braun. Hallo. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Mich hat es da direkt rein verschlagen, direkt nach dem Studium, in das ganze Thema externes Personalmanagement. Wie man das manchmal so macht mit großen Karrieren, sie sind völlig ungeplant. Und starten unerwartet. Genau, also was wir heute bei Magnit machen, vielleicht da, so wie Sie es schon beschrieben haben, genau, wir übernehmen tatsächlich das gesamte Management für externes Personal, können auch gleich nochmal darauf eingehen, was man darunter versteht unter externem Personal in Summe, was da alles dazugehört, wie Sie es auch schon gesagt haben, sowohl den ganzen administrativen Prozess dahinter, die Digitalisierung der Prozesse, die Compliance, die natürlich ein großes Thema ist bei externem Personal, Cost Savings, die dazugehören, als solche Elemente. Grundsätzlich von der Ausbildung her, ich bin Diplom-Ökonom, und eben über eine Beratung in das, im Engineering-Bereich in das Thema externes Personal oder ja Consulting eingestiegen. Über die Jahre hinweg war ich selbst in der Geschäftsleitung eines Personaldienstleistungsunternehmens und eben nun seit vielen Jahren in der Rolle, wo wir in einer neutralen Form für Unternehmen das externe Personal managen. Das heißt, wir sind selbst kein Zeitarbeitsunternehmen heute, arbeiten aber eben mit den ganzen Dienstleistern querbeet zusammen, die externes Personal zur Verfügung stehen. Und es ist so eine Art outgesourcete Funktion eigentlich für HR und den Einkauf, die wir da übernehmen.
Ja, ich starte mal so, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, auch zu sagen, Mensch, das könnte einfach ein tolles Thema auch sein für den Podcast Personalmanagement. Wenn ich eine Weile zurückblicke, war ja das, was man mit externen Arbeitskräften verband, das Thema Leiharbeit, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das war ja oft so ein bisschen negativ konnotiert auch. Aber ich glaube einfach, dass so das Thema Fachkräftemangel und auch so diese sich wandelnde Arbeitswelt, wo viel mehr Flexibilität oft gefragt ist in den Unternehmen und auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass sich dadurch auch ein Umdenken gezeigt hat. Und bevor wir aber da, glaube ich, tiefer einsteigen, würde ich gerne mal besprechen, über was genau sprechen wir denn eigentlich? Also Sie haben es gerade auch schon gesagt, dass wir mal gucken, was sind eigentlich genau externe Arbeitskräfte, über was für Arbeitsverhältnisse oder Vertragsverhältnisse reden wir da eigentlich?
Genau, wir reden eigentlich über 1 Million sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Deutschland ungefähr. Wenn wir von externem Personal sprechen. Und da reden wir nur über den Bereich Arbeitnehmerüberlassung, also was wir eigentlich unter klassisch Zeitarbeit verstehen. Ne? Das sind so ungefähr zwischen 800.000 und 1 Million, kann man ungefähr sagen, je nach Konjunktur, die im Bereich Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland tätig sind, über in der Regel Zeitarbeitsunternehmen, die für einen gewissen Zeitraum eben in den Unternehmen tätig sind, aushelfen und danach auch wieder gehen oder aber übernommen werden in eine Festanstellung. Dazu kommen dann die ganzen, wir nennen sie eigentlich Freelancer in verschiedensten Vertragsformen. Das kann ein Dienstleistungsvertrag sein, in dem die eingesetzt werden, kann aber auch ein Werkvertrag sein, das ist eher die klassische Variante. die Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben. Also das sind in Deutschland nur der Bereich Zeitarbeitnehmer ungefähr, hat ein Marktvolumen von so 30 Milliarden plus. Zurzeit sind wir ungefähr fast bei 34 Milliarden.
Ja, spannend. Und wenn Sie jetzt so den Status quo beschreiben sollten, unabhängig von diesen monetären oder den zahlenmäßigen Größen?
Ich würde fast sagen, es kommt kein Unternehmen, das sich wettbewerbsfähig aufstellen möchte, ohne externe Mitarbeiter mehr aus. Und es hat verschiedenste Gründe, warum man ja auch nach einem externen Mitarbeiter greift. Das kann sein, man hat wirklich nur ein zeitlich begrenztes Projekt, wo es sich vielleicht nicht lohnt, aus wirtschaftlicher Sicht, jemand fest einzustellen, wo man vielleicht das Know-how nicht im Unternehmen hat und man sich das eben für ein gewisses Projekt von außen reinholt. Das können administrative Aufwände, die dahinter sind für Unternehmen, weswegen man sich vielleicht jemand Externes reinholt. Das sind ganz verschiedenste Kriterien und Gründe, warum man extern reinholt. Am Ende des Tages ist es eigentlich immer so, dass es dem Unternehmen hilft, wettbewerbsfähiger zu sein wie ohne. Das ist immer noch eigentlich meine Meinung, denn man holt sich Know-how rein, was man selbst nicht hat. Man überbrückt eine gewisse Zeit mit Mitarbeitern, die man dann in Anführungszeichen auch wieder loswerden kann, vielleicht etwas einfacher, wie man es gewohnt ist. Das sind schon die Themen, die meist da die Rolle spielen, ja.
Und wenn wir auf die andere Seite schauen, also auf die Arbeitnehmerseite, gibt es da im Prinzip auch so eine Haltung, also von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sagen, ich möchte tatsächlich nur in diesem Modell arbeiten, ne, wie Sie gerade schon gesagt haben, Projektarbeit interessiert mich, ich bin jetzt nicht so daran interessiert, fest bei einem Unternehmen zu sein, sondern ich gehe lieber in so eine Projektarbeit. Also gibt es so eine Haltung und hat sich diese Haltung auch so ein bisschen verändert vielleicht durch auch diese veränderte Arbeitswelt, wie die Frau Andreschak das vorhin angesprochen hat?
Klar, das hören wir in dem HR-Umfeld immer, von dem, dass immer mehr selbst und ständig arbeiten wollen, eher selbstständig als ständig, aber natürlich da Gefallen daran finden, auch verschiedene Themen zu sehen. Das mag für so klassische freiberufliche Felder, ähnlich wie Sie es vielleicht auch tun, eher so der Normalfall sein, aber wenn wir über so einen klassischen Entwicklungsingenieur, zum Beispiel Automotive-Umfeld denken, Da gibt's natürlich Leute, die sich darauf spezialisieren. Die kennen ein gewisses Bauteil in einem Fahrzeug und da kennen die alle Hersteller, weil sie bei allen tätig waren. Das sind Mitarbeiter, die haben ein unfassbares Know-how für ein spezielles Produkt oder einen Entwicklungsprozess, den eigentlich jemand hat, der 20 Jahre lang im gleichen Unternehmen ist, nicht haben kann. Und das sind Mitarbeiter, denen natürlich gefällt, immer mehr zu lernen, auch über eine ganze Branche, sich das Wissen anzueignen, auch immer wieder mit einzubringen. Und es sind auch Mitarbeiter, die viel schneller klarkommen, sich in neuen Unternehmen, neuen Strukturen, neuen Kulturen auch einzubringen. Die haben eine klassische Anlaufphase von wahrscheinlich einem Tag und dann sind die produktiv, weil die halt 4, 5, 6, 7 Wettbewerber schon gesehen haben. Projekte bei ihnen gemacht haben, aus der Branche kommen und genau wissen, wie der Hase läuft und danach ihr Know-how einbringen können. Also das sind auch Leute, denen das Spaß macht und die auch so leben möchten. Und da wird es natürlich auch schwer für ein Unternehmen, so jemand zu gewinnen für eine Festanstellung. Ne? Weil der geht dann auch ins nächste Projekt wieder über, vielleicht zu einem anderen Unternehmen.
Mhm. Ja, das ist ja dann auch nochmal eine besondere Ebene, auf der dieser Mitarbeiter eingesetzt wird oder diese Mitarbeiterin. Wenn man sonst so an Zeitarbeit denkt, dann ist es ja auch eher, ich würde jetzt sagen, bei der Einordnung ins Unternehmen eher eine untere Hierarchiestufe. Kann man da so eine Abschätzung eingeben aus Ihrer Praxis, wie tatsächlich auch so die Verhältnisse dann dabei sind?
Also es ist für viele natürlich auch ein Eintritt in ein Unternehmen. Ne? Mhm. Es hat immer alles hat Vor- und Nachteile so ein bisschen. Wenn man über ein Zeitarbeitsunternehmen kommt, dann hat man die Möglichkeit, sich natürlich auch dieses Unternehmen, das man vielleicht in Zukunft möchte, anzuschauen. Man kann das Tätigkeitsfeld beurteilen, man kann die Vorgesetzten, die Unternehmenskultur beurteilen und wenn einem das nicht gefällt, dann kann man natürlich auch zu seinem Personaldienstleister sagen, such mal bitte etwas anderes, ne? Wenn dieser Einsatz vorbei ist, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten und landet vielleicht im besten Fall in einem Unternehmen, wo man sich auch richtig wohlfühlt. Wenn man eine Bewerbung schreibt, ein Vorstellungsgespräch hat, dann anfängt, ne, dann ist man in einem festen Arbeitsverhältnis in dem Sinne und bewegt sich vielleicht weniger oder betrachtet es aus der eigenen Brille heraus weniger oft, ist es denn das Richtige für mich oder nicht, weil man froh ist, diesen Job zu haben und vielleicht auch da dann gelandet zu sein. Also viele nutzen das, die natürlich auch gut ausgebildet sind, sich das Unternehmen auszusuchen, das eine oder andere auch mal anzuschauen. Die Mehrheit nutzt tatsächlich aber auch als Einstieg, gerade im etwas niedriger qualifizierten Bereich, um in die Unternehmen reinzukommen. Und gleichzeitig muss ich aber natürlich auch sagen, im Umkehrschluss, es gibt viele Unternehmen, die auch gar keine echte Einstellung mehr betreiben oder direkte Einstellung mehr betreiben, sondern sich immer erst die Unternehmen, die Kandidaten anschauen für eine gewisse Zeit über einen Dienstleister und sich dann die rauspicken, wo man der Meinung ist, die passen wirklich zu uns, um dann ihnen festes Arbeitsverhältnis auch zu geben.
Ich hänge gerade so ein bisschen an dem Stichwort Hierarchie, das der Michael gerade auch reingebracht hat in seiner Einleitung. Das hat ja immer was mit Führung zu tun. Welche Schwierigkeiten kann es eigentlich geben? Also wenn, je nachdem, wenn auf höheren Ebenen einfach auch Mitarbeitende einfach nur für ein kurzes Projekt eingesetzt werden zu diesem Thema.
Das hängt davon ab, wie man das im eigenen Unternehmen natürlich auch spielt. Führung ist zum einen bedingt durch die Vertragsart, in der ich mir einen extern reinholen möchte. Wenn ich jemand über eine klassische Arbeitnehmerbelastung, Zeitarbeit ins Unternehmen hole, dann kann ich als Vorgesetzter auch führen, wie eigentlich alle anderen Mitarbeiter auch. Wenn ich jemand in der Freelancer-Tätigkeit drin habe, dann muss ich da vielleicht auch schon ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit, dass ich ihn nicht zu sehr integriere in meine Arbeitsorganisation, was wiederum natürlich auch ein bisschen Einfluss hat auf die Art und Weise der Führung. Der externe Freelancer in dem Sinne im Werkvertrag, der muss sich nicht krank melden, der muss nicht sagen, wenn er morgens 10 Minuten später kommt, sonst ist er eben genau in diese Arbeitsorganisation eingebunden und da kommt man ein bisschen in die rechtlichen Schwierigkeiten rein. Das ist zum einen der rechtliche Rahmen, bei dem ich auf der Führung aufpassen muss. Mhm. Zum anderen wählen Unternehmen unterschiedliche Strategien, wie sie mit extern umgehen, auch im Rahmen der Führung. Betrachte ich einen externen wie einen internen, nehme ich ihn mit in alle Meetings rein, bringe ich ihm das gleiche Vertrauen gegenüber, bringe ich ihm die gleiche Einarbeitungsmöglichkeiten wie einem normalen internen Mitarbeiter, oder versuche ich da eine Distanz zu halten. Unternehmen haben da auch manchmal eine Strategie, dass sie sich sagen, der Externe muss sich das erst verdienen. Das sieht man dann vielleicht, dass die Internen die Firmen bedruckten, mit dem Logo bedruckten T-Shirts anhaben, die Externen nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die da alle mit reinspielen, wie man auch dann dem Externen vermittelt, du bist Teil des Unternehmens oder du bist halt ein Externer.
Das ist ja dann schon auch ein schmaler Grat im Prinzip, wenn Sie das so beschreiben. Also auf der einen Seite möchte man, wenn man jetzt im Team ist, tatsächlich auch, dass selbst auch die externen Mitarbeiter dazugehören oder dass sie sich dazugehörig fühlen. Auf der anderen Seite muss man als Unternehmer immer auch gucken, Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort Scheinselbstständigkeit, wie weit kann ich ihn denn überhaupt einbinden, ohne dass ich da tatsächlich als Unternehmen jetzt auch rechtliche Probleme bekomme?
Genau, das ist tatsächlich, die rechtliche Situation wird oft unterschätzt. Vielleicht können wir da nachher auch noch 2 Sätze darüber verlieren. Ja. Die Behörden interessiert tatsächlich, wie es gelebt wird. Weniger erstmal, was im Vertrag steht. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, aber der Vertrag kann ein klassisch definierter Werkvertrag sein. Wenn aber der Mitarbeiter dann behandelt wird wie jemand in einer eher Arbeitnehmerbelastung, dann ist das, was diejenigen dann interessiert, die da mal auf die Finger gucken, um zu schauen, ob da alles auch richtig läuft. Am Ende des Tages, wenn ich auch unsere Kundenunternehmen so betrachte, die Mehrzahl der Externen ist in den meisten Unternehmen dann doch eher in der Arbeitnehmerbelastung, wo es jetzt weniger Schwierigkeiten gibt, wo ich weniger dann darauf achten muss. Das hängt wirklich von der eigenen Kultur ab. Also wie möchte ich dem Themenkomplex tatsächlich auch begegnen? Ist es für mich eine Rekrutierungs- oder eine Säule, wie ich meine festen Mitarbeiter rekrutiere? Dann möchte ich mich natürlich auch als Unternehmen so gut wie möglich den Externen gegenüber darstellen. Dann versuche ich sie von Tag 1 einzubinden, versuche ich sie wertzuschätzen, versuche ich auch vielleicht mit dem Dienstleister im Vorfeld schon zu sprechen, wie die Bezahlung zu sein hat. denn gerade, wie ich es vorhin angesprochen habe, gerade im Engineering-Bereich beispielsweise, die werden schon gut bezahlt, weil so ein Ingenieurdienstleister, wenn er einen Mitarbeiter hat, den er einen Einsatz schickt, das ist für ihn sein Kapital, mit dem er auch Geld verdient. Und das bezahlt er auch gut. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass jemand als Externer auch mehr verdient beim Dienstleister, wie vielleicht eine vergleichbare Tätigkeit beim Kundenunternehmen auch bezahlt wird. Und derjenige hat dann kein Interesse, rüber zu wechseln. So, das sind so Elemente, wenn man das in seine HR-Strategie mit einbindet und als HR dann auch mit den Dienstleistern da offen spricht, ob so eine Position mittelfristig auch in eine interne, feste Position übernommen werden soll, dann kann man da ganz anders agieren. Dann hat der Dienstleister andere Argumentationen auch wiederum den Kandidaten gegenüber, hat vielleicht natürlich auch die Möglichkeit, Kandidaten auszuwählen, die in dieses Unternehmen schon immer hinein wollten. Und so kriege ich dann auch besser qualifizierte Mitarbeiter auf mittlere und lange Frist.
Ja, jetzt ist also spannend und also auch wirklich eine Sache, wo ich glaube ich als HR-Abteilung auch gut überlegen muss, was ich an welcher Stelle brauche und möchte. Und Stichwort HR-Abteilung, da fällt mir die Frage ein, wie sind die eigentlich generell eingebunden, beziehungsweise weil Sie zum Einstieg auch gesagt haben, wir bieten eigentlich eine integrierte Leistung für HR und den Einkauf. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Genau, also im Prinzip ist es immer so ein Dreieck zwischen Einkauf, HR und den Fachabteilungen, wenn es um Externe geht. Der Bedarf wird in der Regel in der Fachabteilung gemeldet, dass man einen Externen braucht und dann hängt es natürlich von der Tätigkeit ab, ob es eher bei HR bleibt oder oft zum Einkauf wandert. Wenn es Arbeitnehmerüberlassungen sind, dann wird es in vielen Unternehmen tatsächlich von HR auch gemanagt. Dann wandert eigentlich nur der Rahmenvertrag für den Personaldienstleister noch zum Einkauf. Alles andere, administrative Abwicklung, Auswahlkandidaten, da unterstützt dann meist HR die Fachabteilung. Wenn es um Werkverträge, Dienstverträge geht, die werden natürlich auch in den Fachabteilungen angestoßen. Aber in der Regel ist dann der Einkauf eben mehr mit eingebunden und HR eben gar nicht. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung hat der Betriebsrat dann noch mitzureden, im klassischen Werkvertrag eben auch nicht mehr. Und das bedingt so im täglichen Operativen, warum HR da ein bisschen mehr eingebunden ist, wenn es um Arbeitnehmerüberlassungstätigkeiten dann auch geht. Was wir machen ist, wir verbinden genau diese drei, weil in vielen Fällen, wenn drei sich um was streiten, ist am Ende keiner dafür verantwortlich. Mhm. Und dann ist tatsächlich da ein bisschen die Unklarheit, wer leitet den Prozess an, wer behält die Kontrolle, die Übersicht, gerade wenn es nach um Compliance-Themen geht oder so banale Themen wie maximale Überlassungsdauer für externe Mitarbeiter, die man betrachten muss, Mindestlöhne, die bezahlt werden müssen, Zuschläge, alles, was da so mit dazukommt. Das ist manchmal so ein bisschen das schwarze Loch zwischen Einkauf, HR und den Fachabteilungen und da fehlt so eine richtige Verantwortung über, ich sag mal, den gesamten Pool der Externen hinweg. Und da helfen wir jetzt zum einen damit, dass man A, Software einsetzen kann von uns oder anderen, um den gesamten Prozess zu digitalisieren. Es würde so aussehen, dass jemand, der einen Externen braucht, in das System geht und sagt eben, ich brauche, bleiben wir mal im niedriger qualifizierten Bereich, vielleicht einen Gabelstaplerfahrer für die Produktion, dann zeigt das System eigentlich auch schon an, zu welchen Stundensätzen so jemand zur Verfügung steht. Die Jobbeschreibung ist alles drin, die Kostenstelle ist schon drin. Und so geht es dann intern in den Genehmigungsprozess, auch über die Einkaufssysteme. Der gesamte Ausschreibungsprozess an die Dienstleister läuft über das System. Die laden ihre Kandidaten über das System hoch, man wählt sie aus, Interviewvereinbarungen, all solche Dinge hat man dann ganz transparent. Wo es wäre, welcher Kandidat auch im Rennen, auch in welchem Prozessschritt, bis hin dann zu den Onboardings, die entweder über so ein System oder andere Systeme dann auch stattfinden, dass die IT weiß, es kommt jemand, dass der Empfang weiß, es kommt ein Externer, der am ersten des folgenden Monats anfängt, all solche Dinge. Das Hochladen von Compliance-Dokumenten oder Gablerscheine etc., all solche Dinge, die damit reinspielen. hat man eben dann alles auch an einem Ort. Und so hat sowohl Einkauf, HR und die Fachabteilung immer die volle Transparenz, wie dieser Prozess aussieht, wie die Kosten dahinter sind. Und dann kann man eben auch sehen, der läuft vielleicht aus in diesem Projekt die nächsten 3 Monaten und sich rechtzeitig Gedanken machen. Beendet man diesen Auftrag für den externen? Möchte man so jemand in ein festes Verhältnis für intern überführen? Oder was für Möglichkeiten gibt es?
Ja, jetzt haben wir schon ein paar wichtige Themen angesprochen, wie es eben gut gelingen kann, externe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu managen, auch in dem, im Zusammenspiel zwischen Fachabteilung, HR und Einkauf. Wenn Sie jetzt mal so die wichtigsten Erfolgsfaktoren nennen würden dafür, dass das gut gelingt, was wäre das aus Ihrer Sicht?
Das ist die Definition eines Verantwortlichen. Das ist genau dieses Dreieck aus HR, Einkauf und Fachabteilung, wo meist die Unklarheiten entstehen, weswegen Unternehmen dann auch keine richtige Transparenz hat über ihr externes Personal. Es kann passieren, dass man jemand hat mit genau diesen Qualifikationen, die man braucht, aber vielleicht im Rahmen eines Dienstvertrages aktuell im Einsatz ist und HR da vielleicht gar nicht involviert war, weil Dienstvertrag, Werkvertrag sind Themen, wo oft nicht bei HR landen, weil eben der Betriebsrat nicht involviert ist, im Gegensatz zur Arbeitnehmerüberlassung, wo man den Betriebsrat eben einbindet. Und das ist dann eben die Vertragsart, die eher von HR gemanagt wird. Also das sind so Themen. Wenn man natürlich das gesamte externe Personal über ein System steuert, eine Software steuert, wo man dann auch die Kandidaten sieht, die Qualifikationsprofile sieht, die offenen Stellen sieht, sieht, wie lange noch Einsätze sind, das dann auch im Rahmen einer übergeordneten HR-Strategie abgleichen kann mit den eigenen offenen Positionen, die vielleicht auch gerade im Freigabeprozess sind, dann kann man sich viel Arbeit sparen, kann gute Kandidaten auch ans Unternehmen binden, die das Unternehmen vielleicht schon kennen, eben im Rahmen ihrer Tätigkeit als Externer, die Kultur schon kennen, die Wege schon kennen und spart sich vielleicht da tatsächlich einen Wechsel, in dem Sinne, dass dann jemand anderes fest eingestellt wird, der eben auch nochmal diese ganze Einarbeitungszeit durchlaufen muss und fürs Unternehmen vielleicht auch nicht so schnell dann produktiv wird, wie man sich das eben wünscht oder auch anders haben könnte.
Und was muss ich eigentlich tun oder sollte ich tun, wenn ich als Arbeitgeber auf Zeit vielleicht zu einem Arbeitgeber für immer werden will? Also Sie haben vorhin auch gesagt, naja, auch die Personaldienstleister schauen schon, dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem die Qualifizierten, auch bei sich behalten. Da muss ich mich ja vielleicht ganz schön anstrengen.
In der Tat, ja. Es ist tatsächlich so, dass natürlich auch diejenigen, die im Einsatz sind bei einem Unternehmen, sich die Unternehmen genau anschauen und auch abwägen, ob vielleicht ihr Dienstleister ein besseres Paket bietet, wie das Unternehmen, bei dem sie gerade eingesetzt sind. Und viele Dienstleister haben da echt aufgerüstet in die letzten Jahre, eben genau aus dem Grund, weil sie gemerkt haben, das ist ihr Produktionskapital in dem Sinne, mit ihren Mitarbeitern, die sie beim Kunden im Einsatz haben, verdienen sie ihr Geld. Das Rekrutieren auf dem Markt ist natürlich für die Dienstleister auch schwieriger geworden, um jemanden zu halten, um ihn dann vielleicht den nächsten Einsatz überzuführen. Das ist für einen Dienstleister genauso wichtig oder vielleicht sogar fast wichtiger, wie ihn dann zu vermitteln an das Kundenunternehmen, in dem er gerade im Einsatz ist. Insofern die Unternehmen, die externe haben und wenn die diese als Teil ihrer gesamten HR-Strategie auch nutzen wollen, als Rekrutierungsstrategie, um so jemanden zum Intern zu machen, dann fängt es schon an Tag 1 an. Also wie ist das Onboarding? Wie ist die Willkommenskultur im Unternehmen? Wie werden diejenigen eingebunden? Gibt man ihnen das Gefühl, dass sie halt die Externen sind oder gibt man ihnen eben das Gefühl, dass sie Teil des Ganzen sind?
Wie sollte man eigentlich auch mit Vorbehalten im Unternehmen umgehen? Beziehungsweise, ich stelle erstmal die andere Frage, gibt es aus Ihrer Erfahrung einfach auch Stakeholder im Unternehmen, die nicht begeistert sind vom Thema externe Mitarbeitende?
Klar. Mhm. Da gibt es alle Spielarten. Es gibt natürlich die Kollegen, die ziemlich viel auf dem Schreibtisch liegen haben und froh sind, wenn Externer kommt, der unterstützt und entlastet. Es gibt natürlich auch viele, die in Entwicklungsprojekten froh sind, wenn jemand mit externem Wissen, mit neuem Wissen reinkommt, um das Projekt weiterzubringen. Es gibt auch diejenigen, die natürlich eine Wettbewerbssituation darin sehen, dass ein Externer noch da ist und es eher negativ betrachten. Das hängt aber ganz viel von der Kultur eines Unternehmens in Summe ab. Wie ich sowas positioniere, das hängt von der Art und Weise der Führung ab, ob man da eher eine Willkommenskultur hat oder nicht. Da muss man gar nicht nach den Externen schauen. Da können Sie auch fragen, wenn jemand neu angefangen hat, wie wohl hat er sich denn gefühlt im Onboarding-Prozess? Und wenn Sie das ein bisschen multiplizieren, dann können Sie sich vorstellen, wie sich ein Externer fühlt, wenn er anfängt. Das hängt wirklich von der eigenen Kultur ab. Und ich glaube, Unternehmen, die Externe nutzen als Teil ihrer Rekrutierungsstrategie, um Interne zu gewinnen, gehen auch mit denen anders um, wie wenn sie wissen, sie kommen vielleicht auch nur auf Zeit rein und dann gehen sie auch wieder.
Gibt es irgendwie auch eine besondere Sichtweise von Betriebs- oder Personalräten auf das Thema?
Die gibt es. Auch die ist unterschiedlich. Die Betriebsräte sind natürlich immer erstmal da, das Stammpersonal zu schützen und zu unterstützen. Es gibt Vereinbarungen mit den Geschäftsleitungen, dass der Anteil der Externer x Prozent nicht übersteigen darf. Ich habe alles schon gesehen. Da gibt es klassisch natürlich, dass man jeden Externen auch durch den Betriebsrat laufen lässt, um sich das Go zu holen. Es gibt Abmachungen, wo der Betriebsrat sagt, ja, im Sinne des Unternehmens, ne, alles, was nicht über x Prozent geht, winken wir einfach durch, weil wir ja auch wissen, dass wir sie brauchen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Also da gibt es die verschiedensten Kriterien, die dahinterstehen. Ich sehe es natürlich jetzt auch ein bisschen aus unserer Sicht, wenn wir reinkommen in ein Unternehmen und das Management des externen Personals übernehmen sollen. Es wird in der Regel zuerst natürlich erstmal, ich sag mal, negativ betrachtet. Sobald aber die Erkenntnis da ist, dass wir diese Transparenz auch bringen, dass man auch weiß, wie viele Externe sind denn überhaupt da, wie lange sind die da, warum hat man einen Externen beauftragt und konnte eben nicht einen Internen für dieses Projekt einsetzen, dann sind die Betriebsräte auch so einem Thema sehr offen gegenüber, wenn man sie entsprechend einbindet und natürlich auch die ein oder andere Information mit ihnen teilt. Ne?
Also ich denke, das ist ja dann schon auf vielen Ebenen auch nochmal so ein Kommunikationsthema. Wie Sie schon sagen, wenn es jetzt tatsächlich auch eine Strategie ist, aus diesen externen Mitarbeitern perspektivisch interne Mitarbeiter zu machen, wäre es ja auf der Betriebsratsseite nochmal eine ganz andere Haltung, als wenn man tatsächlich dieses, sagen wir mal, klassische Konkurrenzdenken dann denkt, das ist eine Konkurrenz zu meinen festangestellten Mitarbeitern. Also das macht ja dann schon viel auch aus, wie man dann kommuniziert tatsächlich.
Ja, das hängt auch natürlich ein bisschen mit den Vorerfahrungen der Betriebsräte aus. Ne? Unternehmen wachsen ja nicht immer nur, sondern es gibt ja auch Phasen, wo man sich mal wieder ein bisschen gesund schrumpfen muss. Dann ist vielleicht auch der höhere Anteil Externe für ein Unternehmen attraktiver oder ein Betriebsrat attraktiver sogar, wie man einen hohen Anteil Interner hat und einen kleinen Anteil Externer. Weil, keine Ahnung, also wenn ich 1000 Mann habe, davon sind 300 extern und ich kann 300 oder muss 300 abbauen, dann ist es was anderes, wenn ich nur 30 Externe habe, aber trotzdem 300 abbauen muss. Ne? Dann muss ich natürlich als Betriebsrat 270 intern auch erklären, warum sie jetzt gehen müssen. Während es natürlich für den Betriebsrat einfacher ist, ich sag mal, die 700 zu schützen, weil die 300 externen sind leichter, dann wieder loszuwerden aus Betriebsratssicht, weil sie nicht unter die direkte Verantwortung fallen. Das hängt immer so ein bisschen von der jeweiligen Situation auch ab, in dem das Unternehmen ist, wie sich der Betriebsrat aufstellt zu so einem Thema. Und der ein oder andere Betriebsrat hat ja vielleicht selbst eine Vergangenheit hinter sich, dass er in dem Unternehmen als Externer angefangen hat. Also alles da.
Ja, genau. Und das ist ja jetzt ein bisschen auch so die deutsche Perspektive. Vielleicht können wir auch noch mal über die Grenzen hinweg schauen. Wie ist da so tatsächlich auch das Thema externe Mitarbeiter aufgestellt? Oder auch wenn ich an einen Konzern denke, der halt international tätig ist. Ich stelle jetzt auch Mitarbeiter auf Zeit sozusagen ein, möchte die aber auch extern einsetzen im Ausland. Gibt es da Hürden oder gibt es da Regelungen auch, auf die man dann achten muss?
Es gibt natürlich, wie wir auch hier in Deutschland, die klassischen Arbeitsrechtsthemen haben, Compliance-Themen haben, Arbeitnehmerüberlassungsrecht haben, gibt es in den meisten anderen Ländern auch, vergleichbar, aber natürlich in jedem Land mit Abweichungen. Deswegen sollte man schon auf lokales Know-how zurückgreifen oder eben auch mit Partnern arbeiten, die sich in diesen Ländern auskennen oder da in dem internationalen Kontext auch arbeiten. Meist wird der Bedarf trotzdem lokal gestellt, also in dem jeweiligen Land. Viel schwieriger ist es für größere Konzerne, da die Transparenz zu behalten. Wenn sie übergeordnetes Reporting haben wollen, wenn sie sehen wollen, wie viele Externe habe ich denn überhaupt weltweit oder in Europa oder in dieser Business Unit, die vielleicht auf mehrere Länder verteilt ist. Da geht es im ersten Schritt tatsächlich um Transparenz, dass ich sehe, wen habe ich wo im Einsatz, zu welchen Kosten, von welchem Dienstleister. Und im zweiten Schritt das Thema Compliance. Internationale Organisationen haben nicht in jedem Land vielleicht ein eigenes HR-Team, das sich auskennt mit externen und den ganzen rechtlichen Situationen. Oder auch, man hat ganz oft jemanden im Einkauf sitzen, der Werkverträge, Dienstverträge oder auch die Verträge mit den Zeitarbeitsfirmen machen muss über ganz Europa hinweg. Und da fehlt das Know-how für jedes einzelne Land. Da kann man sich auch als internationaler Konzern ganz schnell in die Nesseln setzen, und sollte dann doch auch mit Partnern arbeiten, die die rechtlichen Gegebenheiten vor Ort auch kennen. Jetzt kann man sich das aber auch zum Vorteil machen. Ich sage mal, Corona hat das ganze Thema Homeoffice natürlich auch nochmal befeuert. Wenn ich deutsches Unternehmen bin, das eine IT-Abteilung hat, und da man vielleicht in der alten Kultur erwartet hat, dass man morgens um 8 Uhr in München ins Headquarter einmarschiert, die Jungs trotzdem den ganzen Tag nur vorm Laptop sitzen und Englisch sprechen, dann könnte man aktuell natürlich fragen, braucht man das noch, ne? Jetzt sitzen die halt im Vorort vielleicht, von München zu Hause über Homeoffice. Man muss aber nicht mehr in München rekrutieren. Man kann ja in ganz Deutschland rekrutieren. Oder auch in ganz Europa rekrutieren. Man hat vielleicht Zugang zu besser ausgebildeten Leuten an anderen Standorten, in anderen Ländern. Die Gehaltsdifferenzen sind vielleicht auch anders. Also das kann man sich auch als Unternehmen zum Vorteil machen, wenn man global aufgestellt ist. Was jetzt kein Negativpunkt für den deutschen Standort sein muss. Aber Unternehmen, die natürlich hier sind und im globalen Wettbewerb sind, müssen irgendwo auch schauen, wie stellen sie sich wettbewerbsfähig auf. Ja.
Also mehr Flexibilität im Prinzip dadurch, dass man jetzt ortsunabhängig arbeiten kann.
Ja, und das
Also jetzt nicht überall natürlich, ne, aber klar.
hängt natürlich von der Position auch wieder ab, ne? Also man kann nicht jeden an den Küchentisch zu Hause schicken, das geht nicht. Aber man kann zumindest, wenn man als Unternehmen etwas flexibel ist, Talente in einem weitaus größeren Raum finden, geografischen Raum finden, wie man es vielleicht noch vor Covid gedacht hat, dass man das kann. Ja.
Ja, wenn ich jetzt tatsächlich auch als Personalabteilung oder als Unternehmen mich mit dem Thema beschäftige, können Sie da aus Ihrer Praxis nochmal so ein paar Punkte sagen? Was sind so die Stolpersteine, auf die man achten sollte oder welche Fehler werden ganz schnell gemacht, wo man vielleicht einfach nochmal so ein Auge drauf haben sollte?
Ich glaube, das größte Risiko liegt tatsächlich bei den Freelancern, das Thema Scheinselbstständigkeit. Da braucht man einen straffen Prozess. Das fängt eben mit dieser Transparenz an, dass man weiß, wen habe ich denn überhaupt im Unternehmen aktuell im Einsatz als Freelancer, dass man prüft, ob so eine Position für einen Externen überhaupt geeignet ist, für jemanden, der als Freiberufler tätig ist. Oder ist es vielleicht noch nicht eben doch eine Tätigkeit, die man im Rahmen Arbeitnehmerlassung ausschreiben muss? Dann nochmal die Prüfung, ob der Freelancer wirklich Freelancer ist, auch da wirtschaftlich unabhängig, selbstständig auch agiert und eben nicht abhängig ist von dem Unternehmen, wo er im Einsatz ist. Da braucht es, glaube ich, klare Prozesse. Viele Unternehmen haben das, viele haben da auch noch Nachholbedarf, wenn es um dieses Thema Compliance auch geht. Vielen Führungskräften und auch Unternehmensleitungen ist nicht bewusst, was auf sie zukommen kann. Das sind zum einen finanzielle Strafen, das sind dann natürlich aber auch teilweise Straftatbestände, die da in der zweiten Stufe dann nach sich gezogen werden. Da sollte man als HR vielleicht auch mit seiner Rechtsabteilung nochmal sprechen, wenn man sich unsicher ist, was für eine Vertragsart jetzt in Frage kommt, wenn man einen externen braucht. Den Fachabteilungen sollte man es nicht zumuten, denn es sind nun mal Fachabteilungen, die wissen genau, was sie tun. Aber sie sind zumindest mal keine Arbeitsrechtler und HR-Experten und die brauchen da einfach auch ja, die starke Hand von HR, um durch den Alltag geführt zu werden, wenn es um Externe geht.
Mir kommt jetzt also gerade bei diesem Thema nochmal eine besondere Gruppe in den Sinn. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier den Rahmen dann sprengt, aber die Personen, die man so klassisch als Interimsmanager einstellt, beauftragt, muss ich ja dann auch eher sagen, die dann oft eben auch in Führungspositionen aktiv sind. Ne? Das ist ja jetzt vielleicht eine besondere Sorte. Oder zählen die gar nicht mehr zu den klassischen externen Arbeitskräften, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben?
Sie zählen definitiv dazu. Rein rechtlich macht es keinen Unterschied, ob ich einen Interim-CFO reinhole im Rahmen eines Dienstvertrages oder ob ich, ich sag mal, vielleicht einen ungelernten Helfer in der Produktion reinhole im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung. Die zählen alle zu den Externen, die sind alle nicht fest angestellt, sie sind rechtlich differenziert zu behandeln, sind aber natürlich, wie auch die internen Mitarbeiter, Teil des Unternehmens, Teil der Unternehmenskultur, Teil des Zusammenlebens und am Ende auch ja, aus der HR-Sicht ja, Teil des Onboardings, das da einfach auch stattfinden muss. Aber es macht keinen echten Unterschied. Ne? Man holt sich natürlich einen Interim-Manager rein für eine gewisse Aufgabe, weil man entweder sich vielleicht von dem Vorgänger getrennt hat, der neue noch nicht anfängt, oder man holt ihn eben für eine spezielle Tätigkeit rein. Da macht es tatsächlich keinen Unterschied. Extern ist erstmal extern aus der Betrachtungsweise. Vielleicht möchte man das dem internen nicht immer kommunizieren, dass da gerade ein Externer sitzt, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, Herr Lepple, nach diesem Ausflug nochmal zum Thema Interimsmanagement würde mich einfach noch interessieren, zum Abschluss, haben Sie noch was Sie den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben wollen? Also wo Sie sagen, das ist meine ganz persönliche wichtige Botschaft zu diesem Thema.
Ja, sehr gern. Und zwar aufgrund der Erfahrung jetzt in vielen Jahren mit vielen Unternehmen, diejenigen, die tatsächlich das externe Personal als Teil ihrer gesamten HR-Strategie sehen, das auch aktiv angehen, die sind definitiv besser aufgestellt. Das heißt, ich sehe tatsächlich im externen Personal, da liegt auch der Schlüssel, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer einfach zu stärken in dem Unternehmen, die damit umgehen. Die das nicht als in so einer Silo-Lösung behandeln, neben den klassischen Rekrutierungen für das interne Personal und dann gibt es noch das externe. Wenn man dann eine Möglichkeit hat, tatsächlich das als Gesamtes zu sehen und in die übergeordnete Strategie einzubinden, ist man definitiv besser aufgestellt.
Ja, ich sage vielen Dank, weil auch für mich hat sich die Sichtweise auf das Thema heute nochmal verändert und ich habe selber auch wirklich noch einige einschneidende Erkenntnisse gewonnen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, dass ich dazu eingeladen wurde.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.